Vor der CD, was nach der CD? Der Wingenfeller Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger. Folge 6 des Wingenfelder Podcasts. Vor der CD ist nach der CD.
Verrückt.
Jo. Crazy, hä?
Crazy shit, man.
So, ich würde mit euch beiden Burschen, mit dem Kai und dem Thorsten, heute so ein bisschen über eure Betätigungsfelder außerhalb der Musik sprechen. Aber bevor wir da rechts ranfahren und uns da mal umschauen, ich meine, wir nehmen das hier mal auf in unserem stillen kleinen Kämmerlein hier, aber das wird natürlich auch veröffentlicht, was wir hier machen. Habt ihr schon so ein paar Reaktionen gekriegt und wenn ja, welche?
Ach, das war veröffentlicht.
Fuck, das war's.
Das hatte ich
vergessen.
Deswegen dieser Shitstorm die ganze Zeit.
Ja, genau.
Fucking hell.
Nein, ja. Es gibt von vor allen Dingen aus dem ganzen Umkreis hier von Wingenfelder und Fury gibt's viel Feedback und die Leute genießen das, fahren Auto, hören das und das Krasseste war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das haben, ist ein Freund von meinem jüngsten Sohn, der ist 12.
Ja.
Und der hat dann, den haben wir auch sogar noch aufgenommen, weil das so geil war, der hat dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte, Alter, ey Bruder, ich feier deinen Papa so krass ab, das ist so geil, so, der Podcast ist so der Hammer, Alter, so der Hammer. Und also auch junge Leute hören den Podcast, nehmen also 30 Jahre Musikgeschichte auf der Reise mit den beiden Wingenfelder Brüdern mit. Ja. Es scheint Spaß zu machen draußen, anscheinend. Mhm. Und das freut uns natürlich.
Kai, von deinen Kindern, gab's da irgendwas?
Nö. Nee, die eine hört dänischen Hip-Hop und die andere spielt Fortnite momentan, leider Gottes.
Dänischen Hip-Hop?
Naja, die gehen beide auf dänische Schulen.
Ah, okay. Crazy. Klingt dänischer Hip-Hop
crazy.
So wie deutscher, momentan angesagter Hip-Hop, nur mit dänischen Texten, oder ist das auch musikalisch irgendwie?
Ich würde mal sagen, Autotune is everywhere.
Ah, okay. Ja. Autotune is international.
Aber diese Wikinger-Klamotten sind halt ein bisschen komisch. Das
Kopenhagen ist ganz weit vorne, Freunde.
So, dann haben wir dies. Den ersten, den ich mit seinem Betätigungsfeld außerhalb der Musik konfrontieren möchte, ist der Thorsten. Oh. Thorsten, du bist nämlich seit 2007, glaube ich, als Fotograf unterwegs. Wie kam es dazu?
Tourneen sind langweilig. 2006 war ja so ein bisschen auch langsam dieses, wurde ja so das Fury-Ende sichtbar.
Es dünnte aus.
Genau, und ich hab früher analog fotografiert ein bisschen. Kai hat ja eine richtige Ausbildung genossen und wir sind beide sehr visuell. Also es ist immer, wir sind beide eigentlich audiovisuell. Also manchmal beschreiben wir auch Musik mit Bildern oder sehen Filme oder Videos und haben Ideen zu tausend Dingen visueller Art. Und
Woher rührt das?
Weiß ich nicht. Das ist, wir gucken gerne Filme, wir gucken gerne Serien, wir sind kunstaffin, Fotos lieben wir. Wir lieben Jim Rakete, Olaf Heine, Anton Korbein, you name it.
Ja.
Gucken, schauen. Also wir haben auch unseren Produzenten Jens Krause oft damals genervt, wenn wir dann irgendwie angefangen haben, eine Platte zu beschreiben mit einer Farbe. Also es gibt ja auch eine Wissenschaft darüber. Und dann war Mono war eben so rostbraun oder und dann gucken manche Leute uns an, denken, Alter, was haben die denn für? Welche Eier wandern denn da über den Hof?
Ja.
Als die Analogfotografie dann so langsam zur Hintertür hinausging, gab es dann halt die ersten Digitalkameras, die Spaß gemacht haben. Und ich habe mir dann eine gekauft und habe auf der Tournee 2006, glaube ich, angefangen, einfach zu knipsen. Und daraus ist ein Fotobuch entstanden als Geschenk für die Crew und für die Band. Mhm. Und ich habe dann im Photoshop gelernt, mir so einen Ablauf zurechtzubauen. Nichts Wildes. Also ich habe einfach keine Learning by Burning.
Ja.
Und dann ging es halt los. Dann habe ich ein Art Kabarett Comedy Duo fotografiert, Ulan und Bator, die mittlerweile ziemlich bekannt sind.
Ja, die kenne ich. Die waren
mein bester Freund Frank ist da ein Teil davon. Die habe ich fotografiert, und dann wurde das Bild benutzt und dann ging es weiter. Und irgendwann kam eine Agentur aus ein Schauspieler, den ich fotografiert habe, eine Agentur aus Berlin und irgendwann auf einmal war ich dann 2007 schon. Wurde ich dann angerufen. Also es gab Leute, die wollten dann Bilder.
Warst du da sehr überrascht, dass das auf einmal relativ schnell Selbstläufer wurde? Nee,
ich hatte das ja angestoßen. Ich war überrascht davon, dass ich anscheinend auch größere Sachen kann. Also ich musste das dann lernen. Es kamen dann auch Kunden, in Anführungsstrichen Kunden. Das ging dann hin bis zu Schwarzkopf oder Gruner und Jahr oder Financial Times war ein Kunde und im Impulse Wissen und solche Magazine.
Geht man dann damit offensiv um, dass man sagt, ey, ich bin eigentlich Autodidakt und habe eigentlich erst vor anderthalb Jahren damit angefangen?
Nö, gar nicht. Nö. Das ist, da sprechen, du machst auch Fehler. Du liefst das dann Sachen ab, die nicht in dem Format sind oder irgendwas. Aber das lernst du dann eben durch schnell schmerzvoll, dass das so nicht geht. Aber anscheinend war irgendwas in den Porträts, was den Leuten Spaß gemacht hat. Und es war auch irgendwas in der Art, wie ich, glaube ich, mit den Leuten umgegangen bin beim Fotografieren, wo die Leute dann Spaß hatten und haben dann Dinge gemacht für die Bilder, die sie vielleicht mit anderen nicht machen. Entweder Blicke, gucken, offen sein oder Blödsinn oder irgendwas. Es gab auf alle Fälle dann so szenische Porträts, die wurden dann gefeiert, ne? Und das machte dann Spaß. Ja, und irgendwann gab es Geld dafür und irgendwann wurden die Jobs größer.
Und was natürlich auch total spannend ist, ich meine, welcher Fotograf kennt schon die andere Seite? Ich meine, du wurdest wahrscheinlich bis dahin hunderte Mal selber fotografiert.
Genau.
Da weiß man ja, was man mag und was man nicht mag, was funktioniert und was nicht. Ne?
Wir haben ja oft Jim Rakete erwähnt und ich habe halt auch
Warum lachst du so?
Weil ich auch versucht habe, Jim zu fotografieren. Das war sehr lustig.
Und die Sachen, die Jim gesagt hat oder Dinge, die Olaf Heine tut oder Gabi Gerster oder Botor oder du nimmst dir halt die Sachen raus und checkst halt, was für dich funktioniert. Und eine Sache, die halt immer super funktioniert, war so ein Spruch von Jim, den man bei der Porträtfotografie anwendet, weil der immer wollte, dass wir, wenn wir in die Kamera gucken, in die Linse. Mhm. Also als ob da was drin ist, was wir unbedingt haben wollen.
Genau.
Und es kann ein Gedanke sein, irgendwie, wir sollen denken dabei. Wir sollen an irgendwas, es kann schlimm sein, toll sein, egal. Sei geistig aktiv, weil das siehst du. Mhm. Und daraus entstehen halt dann Porträts, die gucken nicht an.
Ja.
Die kommen raus aus dem Foto, aus dem Papier oder aus dem Bildschirm. Ne? Und das klappt grandios. Weil die Leute sind auf einmal da fokussiert, sind weg und sind nur, da ist dann, ob da so eine Autobahn ist, ne? So eine nicht sichtbare zwischen Linse und den Augen. Mhm. Und wenn du sowas mal gelernt hast in den 30 Jahren, dann wendest du das halt an. Ja. Und auch die Optiken zum Teil habe ich halt, darf man auch sagen, einfach geklaut und versucht, daraus was Eigenes zu machen. Und das ist schon geil, das ist schon anders, als wenn du vollkommen bei Null anfängst. Ne?
Du hast ja auch als du angefangen hast, richtig Gitarre zu spielen, oder wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass du The Edge von U2 so geil fandest, weil er einfach die Gitarre ganz anders als Instrument eingesetzt hat, quasi als ein großes Effektgerät, anstatt da schnell rumzugniedeln oder sowas. Bist du ähnlich autodidaktisch auch mit einer Kamera vielleicht umgegangen? Viel spielerischer vielleicht?
Also eine Kamera ist...
Als in Anführungszeichen also das richtiger Fotograf?
Das klingt immer so, oh, eine Kamera. Ich glaube, ich könnte jedem, genau wie Kai auch, jedem eine es gibt ja so ein im Internet gerade immer so ein schönes Bild, wo es so ein T-Shirt gibt, was man kaufen kann, ne, woran man den wahren Fotografen erkennt. Da gibt es immer dieses Rädchen bei Nikon oder Canon oder bei was auch immer, wo man die ganzen Voreinstellungen hat. Ne? Und wenn man die Voreinstellungen dann aber nicht will und auf M dreht, ne, auf den manuellen Modus, wenn die Kamera dasteht, das ist ein richtiger Fotograf. Das ist nicht so schwer. Das kann man jedem erklären, wie das funktioniert, was man zu tun hat, wo quasi der Startpunkt ist, für diesen Marathon zu fotografieren. Alles andere, was dann danach kommt, ist möglicherweise dann komplizierter. Und wie stelle ich Blitzköpfe ein? Was mache ich? Wie funktioniert das? Mhm. Aber eigentlich erklärst du das in 10 Minuten, gibst jemand eine Kamera und mach mal.
Ja.
Ne? Mit 2 Objektiven. Das ist jetzt kein Hexenwerk.
Kai, wie hast du das damals beobachtet? Als das auf einmal losging, hast du gesagt, so, ey, Moment mal, ich bin hier der von der Bundeswehr offiziell ausgebildete Fotograf. Was macht denn der Kollege Thorsten hier gerade?
Genau, Sie haben doch gar nicht gedient, Bruder. nee, ich fand das schön, weil ich fand die Bilder gut und die finde ich immer noch gut. Ich finde, er hat ein gutes Auge.
Ja.
Und es ist ja so, wie er das gesagt hat. Die sind ja beide sehr, sehr, sehr bildaffin sozusagen.
Ja.
Bewegt oder unbewegt. Und der hat sehr, sehr schöne Bandporträts gemacht und dann auch schöne Einzelpersonenporträts. Und das fand ich immer irgendwie spannend, weil wir haben ja schon bei Fury am Anfang uns immer sehr intensiv mit dem Cover-Artwork beschäftigt, also was wir jetzt gerne so hätten.
Mhm.
Und kommen halt wirklich beide aus der gleichen Ecke.
Ja. Gab es einen Cover-Art-Künstler, mit dem ihr immer wieder mal wieder zusammengearbeitet habt?
Ja,
für Fury?
Es gab einmal, ich weiß gar nicht mehr alle. Wir wollten immer gerne auch viel mit Dirk Rudolph machen, haben wir, glaube ich, einmal auch gemacht, aber das waren manchmal in Hannover zu den Anfangszeiten, war dann, weiß ich gar nicht, Dennis irgendwie, Kohlmetz hat dann, also ein Bekannter, der auch Grafiker ist, hat dann Sachen gemacht und man war mal zufrieden, mal nicht. Mono war dann ein Foto von Jim Rakete, innen drin waren Fotos von Olaf Heine, der war damals noch unbekannt und da war das Cover durch die Zigarette von Christoph und dem Mund, das war halt so eine Trade, die hatte Jim dann auch irgendwie gesagt, das ist das Cover und dann war das halt so.
Ja.
Da hat man sich weniger Gedanken gemacht. Bei Wingfelder waren wir dann schon näher dran an uns, weil da machen wir die Sachen selber. Ne? Also meist die Frontcover sind dann meist von mir oder von uns beiden und teilweise auch die gesamte Grafik.
Du hattest auch Ausstellungen, glaube ich, ne?
Ja, das ging dann.
Also wie fühlt man sich vor seiner ersten Vernissage?
Ach, das war eine kleine Sache in Hannover. Ja. Wie fühlt man sich?
Ja, aber trotzdem ist ja egal. Ich meine, du gehst trotzdem damit an die Öffentlichkeit, du machst dich quasi nackig, zeigst deine Bilder, hast die ausgewählt, ist ja alles eine Arbeit. Und
also das, man fühlt sich toll komisch. Weil es ist natürlich immer, ich bin ja nicht doof. Ich weiß ja auch, dass natürlich dann Leute kommen, die aufgrund der Musik mal hinkommen und Bryan Adams macht doch Fotos. Ja. Dann kommen Leute hin, sehen die Fotos, mögen das. Dann gab es Leute, die haben Bilder gekauft. Das waren aber noch Abzüge, die ich selber gemacht habe, wenige Großformate, weil das ja auch einfach assig Geld kostet. Ne? Und was dann irgendwann spannend war, war mal auf der Infa, die hat, das ist die große Messe, diese, also Riesenmesse in Hannover mit verschiedenen Dingen, da gibt es die Lebensart.
Ja.
Das ist der erste Tag oder zwei Tage, das ist so eine Genussmittelmesse, sage ich mal. Da geht es um alles Mögliche, spielt auch immer ein Künstler. Und da in der Mitte der Lebensart hatte ich dann eine wirklich große Ausstellung von Porträts und auch Landschaftsfotografien, teilweise Landschaftsporträts.
Wie groß waren da so die größten Abzüge?
Die waren dann so 1,80 mal 2,30 Meter und so geil, in der Form. Geil. Also es war richtig groß. Wurde richtig gebaut für mich und habe ich auch viele Bilder verkauft. Ein Bild, was ich extra gemacht hatte für die Ausstellung, wurde dann von Jan-Josef Liefers, wurde da auch versteigert und für einen guten Zweck. Und das funktionierte gut. Jan spielte da mit seiner Band. Das war dann so eigentlich quasi der Höhepunkt. Und
weil es ja auch so ein stimmiges Package dann insgesamt ist. Ne? Wenn einer der Fotografierten dann noch mit seiner Band spielt und so weiter.
Nee, ich habe da nicht gespielt, sondern Jan-Josef. Ne?
Ich sag ja, einer der Fotografierten
dann noch mit seiner Band spielt. Das war ja der Gedanke. Ne? Genau. Und das war der Gedanke, dass wir dann das war dann so ein Rundum-Ding. Und da war ich dann mit viel Presse und wirklich auch viel verkauften Bildern. Da hätte ich eigentlich, ich hätte eigentlich im Grunde genommen als Fotograf dann weitermachen müssen. Ne? Ich war bei Plattenfirmen halt im Pitch für große Künstler und war dann manchmal auch, also einmal sogar mit Olaf Heine in der Endausscheidung für einen großen Schlager-Rock-Sänger. Und Olaf hat den Job gekriegt, ich nicht.
Ja.
Und da hätte man weitermachen können. Ne? Aber beide Sachen zusammen, Musik und Fotografie, ist aufwendig.
Das heißt, du hast dann irgendwann bewusst so ein bisschen auf, zumindest langsamer gemacht und hast dich wieder mehr auf die Musik konzentriert.
Ich habe dann keine Akquise mehr gemacht, ich habe mich darum nicht mehr gekümmert, bin nur noch angerufen worden und habe das nur noch aus Jux und Dollerei und Spaß gemacht und auch Sachen abgesagt dann.
Krass. Kai, wie viele Fotos von Thorsten hängen bei dir zu Hause? Also nicht von Thorsten selbst, sondern für Fotos, die er gemacht hat.
Weiß ich gar nicht.
Oh, jetzt wird's hier.
Ich glaube gar nicht. Keins, glaube ich.
weiß ich gar nicht. Bin ich jetzt überfragt. Ich habe gar nicht so viele Fotos hängen bei mir. Also allgemein. Wenn, dann hängen bei mir im Studio ein paar Bilder, aber da ist dann Metallica drauf, glaube ich. Und das ist leider von Olaf Heine.
Ich wollte gerade sagen, Metallica wahrscheinlich von Olaf Heine.
Ich habe sonst eigentlich wenig Fotos
hängen. Kais Restaurant damals, Kai und Kurt's Restaurant hing damals, als das die Hochzeit hatte, hing eine kleine Mini-Ausstellung.
Von großen Bildern.
Ja.
Wir waren mal zusammen auf Bornholm. Und weil Thorsten musste eigentlich fotografieren für eine Ausstellung und wir haben da geschrieben. Und da haben wir theoretisch zusammen so gescoutet. Erst hatte er eigentlich gar keinen Bock auf eine Ausstellung, aber man hat ihm das nahegelegt und ich fand das auch eine super Idee. Und dann waren wir eine Woche da und da gab es diese riesengroßen Landschaftsbilder, die wirklich sehr, sehr schön sind. Und die hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und die passten sehr gut, weil das Großformate sind und in das Einrichtungskonzept unseres Restaurants passte das gut rein. Mhm.
Auf das Restaurant kommen wir, glaube ich, später noch. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. du hast dich dann so ein bisschen aufs tatsächlich Bewegtbild eingeschossen irgendwann, ne?
Relativ früh. Ich habe bei Fury ja schon angefangen, also Herr Rakete, Jim und ich.
Was heißt früh, Ende der 90er, Mitte der 90er?
Das ist Anfang der 90er.
Anfang der 90er schon.
Als das erste Video kam, was ja theoretisch Kick It Out war, das habe ich noch mit meinem Kumpel Martin Malzahn und der Band gedreht, selbstständig mit der Super 8 von meiner Mama. Die Geschichte mit Theresa Orlowski hatten wir schon, wo wir das dann abgetastet haben.
Ja, da
und dann kam eigentlich relativ zügig danach kam Won't Forget, das war das erste Video, was Jim Rakete selber gedreht hat.
Won't Forget These Days, ja.
Won't Forget These Days, genau. Mhm. Und das haben wir auf Sylt gedreht und in der Glocksee mit Behelfsmitteln.
Glocksee war ein Club in Hannover, ne?
Die Glocksee war ein Club, ein Veranstaltung, unabhängiges Jugendzentrum eigentlich.
Okay.
Wo auch unser Probenraum und jetzt immer noch das Studio von Fury drin ist. Und das haben Jim und ich dann geschnitten in Hamburg in der Filmwerkstatt irgendwie. Und da habe ich das erste Mal schneiden gelernt, theoretisch. Also wir waren schon relativ fotografisch verwandelt und haben auch Radio Orchid zusammen in Amerika gedreht und solche Dinge getan.
Man muss dazu sagen, damals war Film machen oder Bewegtbild zu generieren weitaus aufwendiger als alles. Heute also, ist.
Das war genau wie das Prinzip Fotografie. Ich habe das gelernt in der Dunkelkammer halt mit Film, ja, und Chemie. Und genauso ist es halt mit dem Bewegtbild zu den Anfängen auch noch gewesen. Das heißt, die Synchronisierung war wesentlich aufwendiger und das Schnittverfahren war wirklich einfach noch mit einer Rasierklinge und man musste schneiden. Ja, krass, das war noch reales Handwerk sozusagen.
Ja, aber es ist ja auch, ich meine, die Zeiten haben sich unfassbar geändert. Wenn damals kamen wir noch von Jim oder Olaf Heine irgendwann dann Wochen später ein riesiges Paket bekommen, wo die Abzüge drin waren. Mhm. Also ich war gerade für ein Projekt, wo ich witzigerweise fotografiert habe, für zwei Freunde von mir, die ein Duo aufmachen, die Landschaft, habe ich gerade Bilder mal kurz abgezogen aus Jux und Dollerei als kleines Geschenk beim DM. Nur mal kurz, einfach nur so.
Und die Qualität ist wahrscheinlich...
Qualität ist total cool. Einfach nur, um zu gucken, hier so, hier physisch und... Und heutzutage, ich hatte auch schon Sessions, da haben die Leute mich gefragt, ja, kannst du denn heute Abend noch uns ein bearbeitetes Bild schicken? Mhm. Also sie brauchen zwei. Ne? Und dann machst du das. Also du hast quasi nach der Session, machst du eine Stunde später, schickst du zwei großformatige 300 DPI Pics dahin und die werden fertig. So. Mhm. Das war damals nicht möglich. Also, und beim Film noch ganz anders, weil die Datenmengen, das Schneiden. Heutzutage kannst du, wir haben ja schon ein Filmchen geschnitten auf dem iPhone. Haben wir es gefilmt, haben es geschnitten kurz, haben es hochgeladen. Zack, ist es da.
Und aber ich meine, was heißt Datenmenge? Ne? Ich meine, wenn du mit Rasierklinge und so wirklich die Bänder, da hast du ja noch nicht. Du hast ja noch nicht mal eine Datei.
Genau.
Ne? Du hast ja noch nicht mal Daten.
Nein, wenn du deinen Film zerschnitten hast, hast du auch keine Kopie davon. Also, dann musst du den wieder zusammenflicken.
Das ist krass, oder?
Hm. Ja.
Was war so der, du hast dann auch irgendwann angefangen, für Firmen, du hast eine Firmenproduktionsfirma gegründet.
Ja, das kam langsam. Das ging erst damit los, dass wir bei Fury ein Album hatten. Das Krause-Album, wie hieß denn das Ding nochmal? Ich kann den Namen nicht mehr.
Color Fury.
Color Fury, genau. Color Fury, da haben wir letztes Mal schon erzählt, haben wir ein kleines Filmprojekt gehabt. Das heißt, wir haben anstatt Videos dann mit jungen, aufstrebenden Regisseuren und bekannten Leuten zusammen Filme gedreht. Ja. Und eins davon habe ich auch gedreht von diesen Videos. Das heißt, ich hatte einen ganz guten Produktionsetat und konnte mir eine relativ coole Truppe zusammenstellen und habe dann mal Regie- und Schnittvarianten übernommen. Das war dann für mich so, dass damit ging's los. Mhm. Weil dann fand ich das spannend und habe das erste Mal mit einem richtigen Team arbeiten können und nicht nur so alleine.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann jemanden...
Du hast Blut geleckt quasi.
Nur so ein bisschen, aber das war ja immer noch Musik. Irgendwie. Und dann habe ich angefangen... Dann habe ich jemanden kennengelernt bei einer Talkshow. Der war jung und war Unternehmer, war Reeder. Und hatte eine Reederei und zwar war
namens Beluga.
Und namens Beluga Shipping, genau. Und die waren damals Weltmarktführer im Bereich Schwergut. Das heißt, das war die größte Schwergutreederei der Welt. Die hatten damals schon 42 Schiffe oder so.
Wow.
Ein Riesending.
Ja.
Und wir haben uns so kennengelernt und mochten uns eigentlich ganz gerne, weil von der Vorliebe für Weißwein bis zur politischen Einstellung waren wir relativ even, das war ganz schön.
Fury-Fan war
er
auch noch?
Fury-Fan war er auch noch, also fand das ganz spannend. Damals war auch noch alles gut, zum Rest kommen wir später. Und dann hat er mich gefragt, ob ich für sein Unternehmen, weil die in Houston eine Niederlassung aufmachen in Texas, ob ich einen Imagefilm für ihn, die Musik machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann hat er mir den Film geschickt. Und der Film war leider grottoid, fand ich. Ich fand ihn ganz fürchterlich. Und dann habe ich auch gesagt, tut mir leid, aber...
Lass mir noch neu machen. Ne?
Aber das fällt mir ein bisschen schwer, weil da sind so Plattitüden drin wie don't know problems, wie just no solutions. Ja. Und dann habe ich gesagt, das müsste man für Amerika, die sind das anders gewöhnt, der muss anders auf die Beine stellen, das kannst du so nicht machen. Das
siehst du
aus wie ein blöder Deutscher. Und dann hat er mich blöd angeguckt und hat er gesagt, ja, mach's doch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich brauche die Kohle. Und dann hat er mir die Kohle gegeben.
Ah, okay.
Und dann habe ich den ganzen Imagefilm gedreht für ihn.
Das heißt, du bist dann auch nach Texas rüber, um die Bilder zu machen?
Nee, die Bilder mussten nicht in Texas sein, sondern in Texas wurde der amerikanische Zweig von Beluga eröffnet damals, also die American Branch.
Ja.
Und da bin ich rüber, klar. Ich habe das dann hinterher auch alles vorgeführt, also ich war ja verantwortlich. Nee, ich habe das weltweit gedreht, immer da, wo es nötig war.
Mhm.
Und konnte auch einige Bilder benutzen, die schon da waren und die restlichen habe ich nachgedreht.
Mhm.
Und mir dann die richtigen Leute besorgt, die das schneiden. Der Cutter, der normalerweise Lamborghini-Clips schneidet und so, weil die kriegst du ja auf dem Markt. Und dann kannst du halt gucken, was für Leute du dir zusammenholst und musst nur immer beherzigen den alten weisen Spruch, mach das, was du am besten kannst und für alles andere besorgst du dir Leute, die es besser können.
Was ist für dich... Das Schwerste am Filme machen, sowas produzieren? Ist das die Vorproduktion, dass du an alles denkst, dass du alles auf dem Schirm hast, dass alles timingmäßig zusammenkommen muss? Ist es die Postproduktion, weil du dich entscheiden musst, was du davon nimmst, weil so viel geiles Material da ist? So, was ist für dich da so eine Hürde, wo du sagst, so, boah, das muss ich erstmal lernen?
Das ist wichtig, nur was lernen. Wie gesagt, das kommt ja drauf an. Also man kann halt den Fehler machen, dass man meint, man muss alles selber machen. Ja. Mhm. Das kannst du dir leisten, wenn du überhaupt kein Geld hast und machst einen Clip für deine eigene Band.
Ja.
Das geht.
Ja. Das heißt, du kannst abgeben und delegieren.
Ich finde, wenn du in größere Sphären einsteigst und professionell arbeiten willst, dann musst du das machen. Ich kann bestimmte Dinge nicht machen. Ja? Die habe ich jetzt auch nicht gelernt. Also es gibt Leute, die haben das dann studiert oder so. Mhm. Ich bin nach wie vor der Meinung, oder das war vielleicht auch der Grund, wieso ich dann da war, wo ich war, gegen Ende des Tages, das geht dann immer weiter, kommen wir gleich noch zu, dass ich manchmal eine gute Idee habe und dass ich glaube, dass die Idee immer am Anfang eines guten Films steckt. Das ist halt so.
Ja.
Und wenn die Idee realisierbar ist, dann kann das funktionieren. Und dann musst du halt schauen, dass du eine Konzeption auf die Beine stellst, die dich zu diesem Ziel führt. Mhm. Das ist der schwierigste Prozess, finde ich.
Ja.
Wenn du den Kram gedreht hast, ist alles gut. Mhm. Wenn du dann, weil schneiden kriegst du hin, das ist nicht das Problem. In meinem Job, den ich dann hinterher gemacht habe, weil ich habe dann bei Beluga diesen Film gedreht, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Da gab es Amerikanerinnen, die haben geweint irgendwie und wollten den Film nochmal sehen. Das ist in seiner gesamten Geschichte noch nie passiert, dass einer einen Imagefilm zweimal sehen möchte, aber das war so.
Wie lange war der Film?
Knapp 7 Minuten oder so.
Okay.
Aber ich
und dann auch komplett musikalisch unterlegt
von dir? Genau, mit Streichern und allem drum und dran. Ja. Ich habe das alles so dicker ging es nicht mehr. Also typische Ami-Kiste.
Ja.
So Hello America, here we come und so.
Ja.
Und habe dann auch eine Geige und ein Cello mit rübergenommen, die dann im Endeffekt im Dunkeln neben der Bühne saßen, als das Ding vorgeführt wurde und dann das Thema am Ende aufgenommen haben und dann zu zweit live ausgespielt haben und dann ging das Licht an und dann stehen die Ovationen und so. Ich war sichtlich berührt und glücklich und er auch.
Ja.
Und dann hat er erfahren, das nächste war dann Thailand, dann habe ich dieses Thailand-Projekt gemacht, das war auch mit Beluga und die haben da sehr viel Geld reingestopft und wir haben ein Waisenhaus gebaut und eine Schule. Und da habe ich meinen ersten Dokumentarfilm drehen können. Das heißt, ich war diese ganze Zeit dabei, als wir dieses Album gemacht haben, mit dem Schlagzeuger von Selig, mit Astrid von Culture Purse, dem Gitarristen von Guano Apes und so weiter.
Ja.
Und ich habe das auf die Beine gestellt und konnte 45 Minuten lang eine Doku drehen.
Wow.
Und
was nochmal ein ganz anderer Schnack
ist. Das ist ein ganz anderer Schnack, ja.
Ne? Weil du musst ein kleines Team dabei. Inhaltlich muss es passen alles, ne? Weil ein Imagefilm sind schöne Bilder und schöne Musik, ne?
Naja, das ist auch nicht ganz so einfach.
Ja, jetzt mal ganz vereinfacht.
Ja, ja. Ne? Ja. Aber am Ende des Tages war halt eine Doku, 45 Minuten für mich schon eine Herausforderung. Vor allem musste sie in Thailand drehen. Das heißt, ich musste das Logistik-Ding machen, Generatoren, Kräne, den ganzen Kram. Also wirklich alles überschippen da und dann drehen. Hat aber Spaß gemacht, ist auch schön geworden.
Ganz kurz, von wem kam die grundsätzliche Idee, nach dieses Thailand-Projekt, wie du das genannt hast, überhaupt anzuschieben?
Stolberg wurde irgendwann mal angesprochen, zusammen mit einem Pädagogen. Und
Stolberg?
Stolberg ist der Chef von ehemals Beluga.
Ach so, okay.
Die jetzt gerade verknackt haben. Und
da hake ich jetzt mal nicht nach.
Ja, steht in allen Zeitungen.
Muss okay, man nachgehen.
Und am Ende des Tages ist es so, dass der die Idee hatte, weil er gefragt worden ist. Und die Idee hat er mir erzählt, dass er da halt was in Waisenhaus bauen will und wir müssen das irgendwie nach rausbringen, damit wir noch mehr Spendengelder sammeln können.
Logisch, klar.
Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch einfach musikalisch eine Truppe zusammenstellen und ein Album machen, im Endeffekt. Und wir nehmen es mit den Kindern zusammen im Dschungel auf. Und das haben wir auch gemacht. Genau das war's. Und die Leute zu finden war jetzt komischerweise gar nicht schwer, weil die hatten alle Lust drauf. Schwieriger war, die ganzen Sponsorenvariationen zu finden, aber das hat auch ganz gut funktioniert. Selbst Apple, die damals überhaupt niemanden unterstützt haben, supportmäßig, haben das supported. Also die haben uns das gegeben, was wir brauchten.
Krass.
Und dann konnten wir das machen und die Fluggesellschaften haben uns rein und rausgeflogen. Also es war ich habe einen engagiert für mich in meiner filmkleinen Kiste.
Ja.
Die hat nichts anderes gemacht, als das auf die Beine zu stellen. Und einen technischen Menschen hatte ich noch, Olli, mit dem wir auch bei 4 Jahre lang zusammengearbeitet haben. Der hat das theoretisch dann logistisch umgesetzt.
Aber auch echt ein großes Glück, dass du den Typen dahinter hattest, ne? Der gesagt hat, hier, mach!
So. Ja,
der wollte, es gibt ja viele Leute, die ähnliche Ideen haben, aber das dann wirklich umzusetzen.
Man kann über ihn sagen, was man will. Er hat relativ viele soziale Dinge gemacht. Er hat Frauen zu Kapitänen ausgebildet, hat eine Menge Schulen gebaut und so. Das hat alles schon getan.
Ja. Meine Güte. Also ich habe eh gestern, als ich das Internet mal so ein bisschen durchgeguckt habe, Wikipedia etc. pp., du hast an sehr vielen Enden gebrannt, kann man das so sagen?
Ja.
Restaurant hatten wir auch schon
erwähnt. Ja, das kommt aber später, ja. Nee, das nächste, was ich dann gemacht habe, dann war ich Gastdozent an der Kieler Hochschule und habe mit meinen kleinen Studenten und Studentinnen sozusagen dieses eine Fury-Album total umgesetzt in 360 Grad.
Ja.
Ich habe auch schon mal erzählt. Und dann kam dieses Fury-Ende theoretisch.
Ja. 2008.
Und ein halbes Jahr vorher, als das ungefähr klar war, kam Stolberg und hat gesagt, pass auf, wenn du da rauskommst, was machst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, in ein schwarzes Loch fallen. Und dann hat er gesagt, dann lass das Loch in Bremen sein.
Und das war der 1.9.2008. Weil der 31.8.2008 war das letzte Fury-Konzert.
Genau, und dann, wie neulich angedeutet, habe ich mich abends fürchterlich betrunken und bin nach Bremen gefahren und war seitdem Chef der Medienabteilung von Beluga Shipping für genau 2 Jahre.
Ja.
Und habe da halt alles gedreht, was bei Drei nicht auf den Bäumen war. Mhm. Also Imagefilme auch außerbetrieblich, also externe Variante für ThyssenKrupp und sonst irgendwas. Mhm. Imagefilme gemacht und wahnsinnig viel Sport. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, sprich Segeln weltweit. Für RTL, Sat.1 und alles Mögliche. Und mit Boris, meinem Kumpel.
Auf dem Wasser ist, glaube ich, extrem herausfordernd, oder?
Ja, ich war ja nur auf dem Wasser und in der Luft, woanders war ich ja nicht. Also ich bin entweder mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen und habe die Schiffe von oben irgendwie in wilden Wellen fotografiert, weil sie das haben wollten. Oder war halt auf dem Wasser und habe auf dem Schiff irgendwelche Ladungen oder im Hafen. Aber es war halt immer nur, es war halt ein Abenteuerjob. Ich habe ihn immer meinen D-Max-Job genannt.
Das klingt auch halbwegs gefährlich. Gab es da mal eine Situation, wo du, naja, wo du tatsächlich ziemlich viel Glück hattest, weil sonst Punkt, Punkt, Punkt.
Wenn, dann darf ich dir hier nicht erzählen, wenn meine Frau hört den Podcast und die legt mich um. Nee, das war schon immer relativ tricky, weil wir haben natürlich, es ist halt immer so, bei den Hubschraubern, du baust die Hubschraubertüren aus und dann hast du so ein Harness an, so ein Gestell,
ja,
dann hängst du unten auf der Kufe. Ja.
Krass.
Und das Ding ist, wenn du gute Bilder haben willst, dann musst du dir gute Piloten besorgen. Und wir haben uns meistens versucht, immer Ex-Militärpiloten zu besorgen, die das machen, weil normalerweise sollte man mit dem Hubschrauber nicht hovern, so mehr als 50 Meter über dem Boden, weil dann saugt das Meer dich so an.
Wow.
Kriegst aber keine guten Bilder.
Okay, das heißt, du musst da ran.
Genau, du musst da ran und dann musst du theoretisch mit dem Hubschrauber rückwärts fliegen, mit der geneigten Nase vor dem Bug nach hinten weg, so in 12 Meter Höhe, dann kannst du diesen Bug fotografieren, ja, und das ist das, was sie immer sehen wollten. Und dann hast du die Dinge halt auf und dann fliegst du dann irgendwo da rum. Und wir haben auch so Sturmvarianten gehabt und das Trickigste bei der ganzen Geschichte ist halt immer das Wetter. Ja, du weißt ja in Deutschland nie, weißt du, dann musste irgendwie ein Frachter in Houston oder vor Houston irgendwo in so einer Bucht filmen, ja. Und das Wetter ist scheiße.
Ja.
Und dann sitzt du dann da und dann guckst du und dann hatten wir natürlich, weil es eine Reederei ist, einen guten Wetterdienst und der sagt dir dann irgendwann Dienstag zwischen 10 und 11.30 Uhr gibt's Sonnenlöcher und es gibt Wind, ja, weil wir brauchten Wind.
Aha.
Und dann guckst du den an und sagst, relativ sicher? Ja, relativ, ja. Und dann buchst du halt einen Flug und buchst einen Heli.
Ja.
Und das Problem ist, wenn du den Heli gebucht hast, musst du ihn bezahlen.
Ach krass,
ja. Und wenn du dann rausfliegst, dann...
Und Heli ist nicht billig.
Nee, Heli ist nicht billig, vor allen Dingen nicht in Amiland. Wenn du dann raus, also offshore, dann ist das teuer.
Wahnsinn.
Ja.
Hast den Thorsten da mal irgendwie, war der mal mit dabei oder so?
Ich
oder?
Bin auch schon rückwärts mit dem Hubschrauber raushängend fotografierend geflogen und habe dann den Fehler gemacht, Bilder zu bearbeiten, als der Kameramann gefilmt hat und dann wurde mir schlecht. Dann habe ich aus dem Hubschrauber gekotzt. Nein, ne, spannend. Ich hatte ja auch am Anfang mein erster Job. Nach dem Fury-Ende war auch für Beluga, das war eine Beladungsdokumentation in Rotterdam mit Rumkraxeln auf dem Schiff und tolle Bilder, hat mal super Spaß gemacht.
Mhm.
Und im Grunde ist Wingfelder auch entstanden aus einem Job für eine Tourismus-DVD, auch initiiert von Beluga, für Spiekeroog, für die Insel Spiekeroog.
Für die Insel,
da haben wir nämlich die Musik zusammen gemacht, die Fotos und den Film.
Mhm.
Und da haben wir halt geschrieben und haben so gemerkt, ach, das ist ja geil, das macht ja Bock und wow, cool.
Mhm.
Und das war so ein bisschen so das erste Flämmchen Wingenfelder. Ne?
Mhm. Finde ich total spannend, weil, also ich meine, ihr hattet so lange Zeit Musik gemacht, auch erfolgreich, das Kapitel war so ein bisschen abgeschlossen und ihr hattet euch eigentlich ein Fundament gebaut, das kommt jetzt bei mir so rüber, wo andere eine ganze Karriere drauf aufbauen würden. Dennoch habt ihr irgendwann gesagt, so, nee, wir wollen doch lieber wieder Musik machen.
Es ist ja ein floating Process. Es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt, heute machen wir es so und dann beendet man alles und dann Duracell Ende.
Ja.
Wir haben uns schon die Zeit genommen. Kai hat es ja erzählt, ich habe das ja verfolgt übers Netz und über seine Berichte. Das ist schon extrem, also hat sich das schon geil eingeschenkt. Das macht schon Spaß, glaube ich. Ne? Und, und auch mit Leuten wie dem Harald Hohenthal, seinem Buddy, mit dem er da zeitweilig durch die Welt gefahren ist und dieses Segelboot von Boris Herrmann da betreut hat, der dann auch noch gewonnen hat. So, das ist so eine, dieses Portimao Global Ocean Race, das war, glaube ich, damals eine Sensation. Ne?
Das ist der erste.
Der
erste Deutsche.
Und dann ist Kai halt mittendrin und macht halt Bilder, die sind atemberaubend. Das ist schon geil. Und ich habe halt hier rumgebrüttelt im Oberbergischen und habe dann ein Jahr lang ein Piraten-Musical-Projekt mit Kindern gemacht, was unfassbar erfolgreich war und wunderschön und für die Kids alle 2 Meter groß und fotografiert. Und das hätte man auch so weitermachen können. Also ja. Kai könnte jetzt immer noch irgendwie der Chef sein von oder könnte dann, keine Ahnung.
Die Firma ist leider pleite
gegangen. Ja, aber
die Firma nicht, eine andere
Aber vielleicht hätte er die Firma mit 3 Leuten auf eigene Beine gestellt und wäre dann buchbar als Freelancer gewesen für einen anderen. Keine Ahnung, was der Ruf wäre da gewesen. Und ich wäre jetzt wahrscheinlich Kultur- und Schule-Attaché und sonst was. Was weiß denn ich?
Ne? Ja, ja.
Oder Fotograf halt. Also es gab ein Jahr, da habe ich so gut verdient, da war ich durch. Also da konnte ich mit Fotografie diesen Apparat Familie halt sehr gut ernähren. Ne? Mhm. Aber dann haben wir uns überlegt, lass uns doch mal wieder
wenig Geld verdienen.
Ich habe das von vorher theoretisch, also sagen wir mal so, ich habe mir immer den Rücken freigehalten. Der wollte mich ja anstellen, richtig fest, das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe dann eine eigene GmbH gegründet, habe eine eigene Filmfirma aufgemacht und nur einen Beratervertrag gekriegt, weil ich wusste...
Northern Star,
genau. Ja, ja. Weil ich wusste, dass ich früher oder später höchstwahrscheinlich wieder Musik machen werde. Mhm. Und ich habe ja zwischendurch auch eine Plattenfirma gehabt und 3 Verlage und so ein Kram, die habe ich ja immer noch irgendwie. Mhm. Nun macht da nichts mehr mit irgendwie. Aber ich habe das immer alles behalten und dahinter, Mama weiß nie, ja, was irgendwie so passiert. Und Musik ist dann schon mein Leben.
Ja.
Das war ja auch für mich cool, weil da ging es ja nicht nur um Film. Ja. Weil ich war ja, wie gesagt, Chef dieser Medienabteilung mit 1 angefangen und mit 16 Leuten habe ich dann 16 Leute gehabt gegen Ende. Mhm. Und habe dann aber auch, ich habe die gesprochen, die Filme, in Englisch und in Deutsch. Ich habe die Musik gemacht dafür, deswegen habe ich so geliebt, weil ich theoretisch einfach so eine Idee von Anfang bis Ende durchziehen konnte, ja, und Regie. Und konnte dann halt, und habe meine Abteilung da geleitet und die Leute durch die Welt geschickt. Und das war halt so schön, aber ich wusste genau, irgendwann
ist endlich.
Wird mich der Weg irgendwo wieder zurückführen. Und dann wird es vielleicht irgendwelche anderen Dinge geben, die ich dann tue. Hm. Trotzdem ist es halt schön, dass dieser Job auch des Musikers, auch das, was wir dann hinterher gemacht haben, ja, mir genau wie Thorsten, der die Möglichkeit gegeben hat, die Dinge trotzdem weiterzumachen, weil wir halt unsere eigenen Videos machen. Ja, das heißt, wir können ästhetisch immer noch im Film- oder Fotografiebereich arbeiten. Und
was, glaube ich, da total wichtig ist, dass du technisch so ein bisschen auf der Höhe bleibst, weil da entwickelt sich ja auch sehr viel schnell
du,
weiter.
Du, vor allem, ne? Genau, du, das tust du ja automatisch irgendwie. Wenn du jetzt Selbstauslöse anguckst, ja, wo wir dann irgendwie, da waren wir dann noch experimentell, weil da haben wir uns überlegt, wenn das Album schon so heißt, ja, dann machen wir die Fotos auch so, ja.
Also, wenn du genau hinguckst, dann springe ich in der Wüste in Los Angeles irgendwie und habe den Selbstauslöser in der Hand. Also ich springe, Kai steht und so haben wir die Kamera eingestellt und dann haben wir da rumgefummelt und dann wir sind da eingeladen worden und haben dann die Zeit genutzt, da an so einem Ort dann zu drehen und auch ein Video gemacht mit Harald Hohenthal wieder, also ein Buddy aus den alten Beluga-Tagen, der gesagt hat, Jungs, Mensch, kommt rüber, ich mach das mit euch. Und das macht natürlich Spaß. Klar sind wir auf der Höhe der Zeit. Das ist aber sowieso das Spannende, weil wir sind ja nun in einem, sag ich mal, entspannten Rock'n'Roll-Alter.
Ja.
Aber dadurch, dass wir ganz von unten Wingfelder hochgezogen haben, wissen wir eigentlich ziemlich genau, mit dem Rückblick von 30 Jahren, wie sich alles entwickelt hat, wie alles entstanden ist. Und letztendlich, manchmal habe ich das Gefühl, wenn dann, ne, gar nicht böse gemeint, aber wenn jemand mit 30 Jahren oder 29 Jahren in der Plattenfirma sitzt und guckt uns an und will mir die Welt erklären, dann muss ich da mal hingucken und sagen, Mädchen, mir musst du nichts erklären. Ja, hör mal lieber einfach zu, eine Minute, und dann regelt sich das von alleine. Mhm. Und das ist natürlich toll. Das macht natürlich Bock, irgendwie dieses Portfolio an Wissen zu haben. Und damit kannst du natürlich loslegen. Das Einzige, was manchmal fehlt, ist eben Geld, ne?
Ja.
Ich kann das nicht so ganz unterschreiben.
Weil,
ganz einfach, weil ich brauche immer noch Menschen, die mir die Welt erklären. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Welt verändert sich.
Aber sehr schnell.
Und ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden, ja, und wenn jetzt ein 20-Jähriger kommt und mir die Welt erklärt aus seiner Sicht, ja, dann mache ich die Ohren auf und höre mir das an, weil wenn ich irgendwie noch was verändern will, dann muss ich die Prinzipien kennen. Also man sollte seinen Feind kennen, wenn man ihn bekämpfen möchte auf irgendeine Art und Weise. Deswegen glaube ich, dass es schon noch wichtig ist, sich das anzuhören. Aber es ist ganz wichtig, dass man diesen gegenseitigen Respekt hat. Also Leute sollten vielleicht auch mal sehen, wer was tut, das ist richtig. Mhm. Und wir haben eine Menge gesehen und sind oft auf die Fresse gefallen, hatten aber auch Erfolg. Das ist ja auch unbeschrieben, sonst würden wir hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Aber ich glaube, das basiert ganz viel darauf, dass man auch reflektiert.
Wie ist das bei deinen Kindern? Du hattest schon erwähnt, deine Tochter hört dänischen Hip-Hop zum Beispiel.
Ja.
Gibt es so Sachen, die du, also du hörst dir das an oder du guckst dir das an, aber du kannst es nicht ansatzweise nachvollziehen, warum die das jetzt super findet oder so?
Ich kann es vor allen Dingen nicht verstehen, das ist mein Problem, weil ich bin der in der Familie, der kein Dänisch spricht. Also meine Frau spricht das Dänische, soweit es geht irgendwie. Und die Kinder machen uns natürlich platt, weil die sind, seitdem sie 3 sind, im dänischen System. Das geht auch gar nicht darum, ob ich das verstehen kann. Weil mein Vater konnte auch nicht verstehen, was ich da jetzt, was ich mit den Doors will oder mit Frank Zappa. Ja. Wenn ich dem eine Zappa-Scheibe vorgespielt hätte, der hätte mich höchstwahrscheinlich einweisen lassen als drogensüchtig und schon psychopathenmäßig.
Genau. Es gibt ja einen Song einer relativ erfolgreichen deutschen Rockband, der heißt Every Generation Got Its Own Disease. Ne? Ich glaube.
Echt, die hatten Erfolg?
Irgendwas war da, ne? Nee, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Dass ja, jede Generation schafft es ja immer wieder, dass sie die vorherige den Kopf schüttelt und sagt, was soll das?
Ja, ne? Wobei ich habe schon fast damit gerechnet, dass das nicht passiert. Wie Kraftklub schon sagte, wenn meine Eltern mehr kiffen als ich, wo soll das dann hingehen? Mhm. Aber es ist jetzt so, dass sich dann irgendwie sowas rauskristallisiert momentan. Und das ist für mich dann so diese Autotune-Hip-Hop-Variante weiblicher und männlicherseits mit hirnlosen Texten, wo ja überhaupt nichts passiert.
Ja.
Und Werten, die theoretisch aus dicken Ärschen und fetten Autos und Goldkettchen bestehen, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Hm.
Das ist dann so für mich dann der erklärte Punkt, wo mein Vater bei Frank Zappa war, bin ich dann da. Damit kann ich nichts anfangen. Ich finde guten Hip-Hop total super, überhaupt keine Frage. Ich finde es spannend, Leute, die einen guten Flow haben, Leute, die gute Texte machen, finde ich das echt kultig. Aber dieses, also wenn man da wo man sieht, das ist reiner Kommerz, ja, da ist alles vorbei. Und dann gibt es auch noch diese übersteigerte Gangster-Rap-Variante, wo ich dann einfach die Lebensauffassung dieser Menschen nicht teile. Deswegen kann ich die Musik leider auch nicht teilen, das ist halt so. Aber ansonsten bin ich halt sehr offen. Aber Gott sei Dank hören meine Kinder jetzt nicht irgendwie 187 Straßenbande oder irgendeine hohle Nuss weiblicherseits, die gerne Analverkehr möchte im Video. Das tun sie nicht, ja. Aber vielleicht tun sie es doch und ich verstehe das Dänische.
Wollte es gerade sagen.
Der dänische Gangster-Rap, mon Dieu, hat aber irgendwas mit Schweinefleisch zu tun, mit den Dänen aller Wahrscheinlichkeit nach.
Thorsten, wie ist bei dir zu Hause? Was hören deine Kids? Und vor allem, wie finden die Fury? Ich meine, wann hast du den jetzt zum ersten Mal vorgespielt oder kam die da selber mit an?
Ich habe den jetzt gar nicht vorgespielt. Ja. Gut, die haben Konzerte irgendwann miterlebt.
Ja.
Und die sind ja nun auch Vincent ist mittlerweile erwachsen.
Ja.
Und die haben diese Konzerte in der Tui Arena 2017 sehr, sehr, sehr genossen und checken das auch. Und es gibt auch viel, viel Umfeld von auch Eltern oder aber auch Freunden. Letztens habe ich ein Video bekommen von einer Party von den Jungs, da lief auf einmal Radio Orchid. Und das ist okay. Die Solo-Sachen sind okay, Wingfelder-Songs sind okay, die sind sehr, sehr offen, was das angeht. Da wird aber auch der Hip-Hop gehört, von dem Kai gesprochen hat. Aber es gibt auch manchmal Momente, da fahre ich irgendwo durch die Gegend und Sohnemann klingt sich ins Auto Bluetooth ein und lässt eine Playlist laufen, wo ich dann sage, okay, was ist das? Und er sagt, ja, das ist Apache. Und ich so, die Nummer finde ich geil, mach mal weiter. Und dann spielt er mir Sachen vor und dann kommt Green und keine Ahnung. Dann kommen die guten Sachen. So wie Mark Forster sagte, weißt du, damals, als der Hip-Hop noch clever war, dann kommen die cleveren Sachen. Und das ist dann schön, das macht dann Spaß. Aber wie gesagt, aber am Ende des Tages fragt er mich auch, dann hat er irgendein Spiel und spielt das und in diesem Spiel sind 50er, 60er Jahre Songs drin und teilweise auch Blues, Chicago Blues und solche Sachen.
Ja.
Und meint er, Papa, was ist das? Ich so, das ist das, hier sind die CDs, hier und so. Dann sitzt er da und hört da eine halbe Stunde lang irgendwie Muddy Waters und meint dann, was, und Robert Johnson, was ist das? Das ist ja total, klingt ja auch komisch. Ich so, ja, aber damit fing alles an.
Ja, ja. Und das klingt aus dem und dem Grund
genau, komisch. Und das kriegen die Kids dann eben nicht mit über eine Platte, über ein Konzert, über eine Fernsehsendung, sondern über ein Videospiel, über ein Game. Ne?
Ja.
Und krass, also ich glaube, dass sie noch ein bisschen brauchen, bis sie die alten Sachen entdecken. Ne? Letztens kam ich runter, dann lief von den Beatles irgendwie Come Together.
Right now.
Genau.
ein Ding müssen wir noch abhaken, bevor wir es vergessen. Ich weiß gar nicht, zeitmäßig, ist egal, wir quatschen einfach. Es ist schon angeklungen, dass Bilder von dir bei dem Kai im Restaurant hingen. Was war das für ein Laden und wie bist du denn auf dem Posten gelandet?
Ja, also
das muss war, ja dann irgendwann nach dem so, Ende von Beluga
genau,
gewesen sein.
Genau, Beluga war schon vorbei. Ja.
Und Gastdozent.
Und Gastdozent war auch schon längst vorbei.
Studio gab es da auch schon, Goldgrube, ne?
Ja, klar. Ich bin 2010 im Winter bei Beluga ausgeschieden. 2011 wurde sie von der Heuschrecke aus Amiland übernommen und dann gab es die Anklage wegen Betrug bei Stolberg. Dann habe ich gedacht, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, weil der wollte wieder auf die Beine kommen und hat wirklich sehr viel schöne Dinge gemacht, für die ich mir auch sehr gedankt habe.
Genau.
Und die ganzen sozialen Dinge fand ich auch super. Und der guckte und wollte, weil er sehr viel Gastro gemacht hat. Er hatte auch, wie gesagt, auf Spieke ein Hotel und ein Restaurant und dann Ferienbuden und da noch ein Restaurant und überhaupt. Und dann hat er irgendwie was gesucht, wo er mit wieder anfangen kann. Und ich habe zufälligerweise in der Zeitung gesehen, dass in dem ehemaligen Kaserngelände die Freiheit in Schleswig, das Offizierscasino zu vermieten ist. Mhm. Und das Offizierscasino ist wirklich ein schöner Bau, der steht auch unter Bestandsschutz mittlerweile, mit so einer Rotunde drin und war sehr bewachsen und so. Haben wir gedacht, das könnte perfekt sein und habe ihm einfach gesagt, pass auf, das geht. Und dann hat er gesagt, sollen wir das machen? Ja, pass auf, wir machen das zusammen und ich helfe euch mit allem, was ich noch habe aus meinen letzten Kisten, einrichtungsmäßig und dann und dann habe gesagt, okay, mach mal schöne GmbH auf mit irgendwie in Dänemark und dann dann übernehme ich den Kram mit Claude, wir richten das ein, wir machen das klar mit meiner Frau und stellen das Ding auf die Beine und gucken, ob was da geht. Und dann hat er gesagt, super. Und dann haben wir das gemacht. Und das war sehr spaßig, weil wir haben das Ding gebaut und dann musste ich mich halt mit der Stadt rumschlagen. Also ich musste dann halt wie überall hingehen, Genehmigungen besorgen und so. Die waren aber sehr offen.
Ganz kurz, da war noch nichts drin? Keine Küche und gar nichts?
Nee, da war nichts drin, das ist leer.
Das ist krass, oder?
Naja, das, ist ein Riesen, das war ein Riesenklotz. Der, der musste komplett renoviert werden. Wir haben eine Bar reingehauen und alles Mögliche gemacht, Sachen rausgekloppt und Sachen drin gelassen.
Kostet auch richtig Asche, ne?
Das geht, es hält sich in Grenzen.
Okay.
Das ist nicht so tragisch gewesen, weil wir haben es wirklich, und das ist das Spannende an dem Laden, wir haben es wirklich mit Bordmitteln gemacht, weil wir hätten sowieso alles umbauen müssen, aber erst in einem Jahr, weil die Stadt hat gesagt, pass auf, kannst die Toiletten übernehmen, kannst alles machen. Ich habe dir meine Konzeption vorgespielt, nur Notausgänge, also die klassischen Sicherheitsmaßnahmen müssen alle gewahrt sein. Mhm. Und dann haben wir theoretisch aus dem Restaurant aus Schleswig, glaube ich, aus Bremen und dann in die Küche reingekloppt und angefangen, das einzurichten, so wie wir uns das dachten. Mhm. Und das war ein sehr offenes Konzept. Also wir haben die Toiletten aus der Offizierscasino-Variante haben wir so übernommen, nur neu gestrichen, überall Fernseher vor die Urinale gepackt, wo dann irgendwie dänische Sprachkurse und Meeresrausch drauf lief mit irgendwelchen Bildern. Also ich habe Filme da reingeknallt, die in Dauerschleife liefen. Mhm. Und wenn es dann plätschert auf der Toilette, ist immer ganz günstig. Und dann haben wir die Bilder von Thorsten, weil die so passen, in diesen großen, großen Essraum gehängt. Wir haben eine eigene Biermarke aufgemacht und alles Mögliche. Und das lief auch sehr gut. Das war wirklich schön und wir hatten vor allen Dingen das Ding theoretisch schon ein Jahr im Vorjahr für Veranstaltungen ausgebucht.
Mhm. Weil die Location eine besondere war.
Weil die Location, die war direkt am Wasser an der Schlei. Also es war wirklich traumhaft. Du hast einen eigenen Strand gehabt.
Was habt ihr für Küche angeboten?
Wir haben eigentlich Schwerpunkt regionale Produkte. Das wollten wir gerne. Ja. Und ansonsten würde ich einfach sagen, eine klassische europäische Küche. Also jetzt nicht das klassische schleswig-holsteinische Ding, aber das musst du auch mit anbieten. Also eine Scholle mit Bratkartoffeln musst du leider im Repertoire haben, weil sonst kommt der Schleswiger nicht so ungefähr.
Genau, ja.
Aber du kannst halt eben auch einen Zander haben oder etwas feinere mit leicht französischem Einschlag. Mhm. Weinkarte war ein bisschen mau, aber da kamen dann diese ganzen Dinge, die wir nicht haben wollten. Und dann gab es den Crash mit Stolberg. Mhm. Den gab es ja vorher schon mal, deswegen bin ich ja ausgestiegen.
Ja.
Ich bin ja, wie gesagt, 3 Monate bevor da irgendwie bin ich ja abgehauen, die Fresse voll gehabt. Und dann bin ich komplett ausgestiegen. Dann bin ich auch aus diesem Restaurant ausgestiegen, mit meiner Frau auch, und habe gesagt, gib mir 1 Euro und tschüss. Und war draußen. Mhm. Und seitdem habe ich ihm auch gesagt, ich habe ihn aus meinem Lebensentwurf gestrichen, das tue ich auch, ob ich auch weiterhin, weil da sind Dinge passiert, über die ich jetzt hier nicht sprechen möchte, aber die jenseits von Gut und Böse sind und die sich auch nie wieder richten lassen.
Okay, belassen wir es hierbei an dieser Stelle und ich freue mich auf unsere nächste Episode. Da geht es dann nämlich um die Gründung eines Projektes namens, einer Band namens...
Die Toten Hosen.
Da hängst du auch noch mit drin.
Nee, tue ich nicht.
Namens Wingenfelder.
Genau.
So ist es.
Right.
Bis dahin.